Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Was beobachtet die deutsche Schriftstellerin und Essayistin Esther Dischereit, wenn sie sich in den USA im Jahr 2 nach Trump bewegt? Zwei Briefe hat sie im Februar und März an die Zeitfragen geschickt. Heute hören Sie ihren dritten und letzten Brief dieses Frühjahrs 2019 aus Chicago.
Am Chicago River traf ich auf Mickey. Kiss me, I'm Irish. Küss mich, ich bin irisch, steht auf ihrem T-Shirt. Das ist inzwischen eine Art Public Event geworden, sagt ihr Mann John, der Programmierer ist. Die indischstämmige Familie aus ihrer Straße war mit den Kindern auch auf St. Patrick's Day. Anschließend ziehen Gruppen von Menschen durch die Straßen, trinken Bier und zeigen sich in möglichst grünem Outfit. Eine Anspielung auf das Kleeblatt, das irische Nationalsymbol. Mickey ist Bankangestellte und sagt, sie fühle sich fundamental verunsichert. Sie habe einfach keine Idee davon, was morgen passieren könne. Und das sei ein Lebensgefühl, das ihr zu schaffen mache. Das war vorher nicht so, sagt sie. Schräg gegenüber ist der Name des Präsidenten in riesigen Lettern an seinem Tower angebracht. Die juristischen Mittel, das entfernen zu lassen, haben versagt. Ein Schandfleck, sagte Johns Tochter, als sie vom College zurückkam. Sie war den Tränen nahe. Es ist ja eine Merkwürdigkeit, dass meine Nachbarin weiter zur Arbeit geht und einkaufen und sonst was, aber jeden Tag auch daran denkt, dass und wie sie regiert wird. Du hast mich gefragt, was sich denn nun geändert hätte. Nichts und eigentlich alles. Ulrich Bär, Professor an der New York University, hatte einen Artikel geschrieben, in dem er sagte, dass die Freiheit des Wortes seine Grenze finden müsse, wo es um offen rassistischen oder antisemitischen Hass geht. Das ist für hiesige Verhältnisse eine unerhörte Intervention. Auch die Freiheit der Wissenschaft könne begrenzt werden, wenn ein Hetzredner wie Richard Spencer auf einem Universitätscampus nicht mehr empfangen wird. Die New York Times musste die Kommentarspalte nach über 1000 Einträgen schließen. Viele kritisch eingestellte Menschen spenden Geld für die American Civil Liberties Union, ACLU, damit sich die Zivilgesellschaft Anwälte leisten und Prozesse führen kann. Mehr als 83 Millionen Dollar sind in die Kasse dieser Organisation geflossen und die Mitgliedschaft hat sich vervielfacht. Aber diese Organisation hatte auch die Verteidigung von Hassgruppen übernommen. Mit der Begründung, auch die hätten das Recht, in Charlottesville uneingeschränkt ihre Meinung vertreten zu können. Aus prinzipiellen Gründen. Die Vorstellung, dass die Meinungsfreiheit verteidigt werden muss, geht in den USA sehr weit. Es sei ruhmreich, für den Gegner eingetreten zu sein, hieß damals die Begründung. Auf der anderen Seite vertritt die Organisation einen Fall, in dem es darum geht, die Benachteiligung von Frauen zu verurteilen, wenn sie in ihren Ehen gebunden bleiben müssen, weil sie sonst ihren Anspruch auf Krankenversicherung verlieren. Neulich sah ich Alexandria Ocasio-Cortez, die junge als radikal angesehene demokratische Abgeordnete und Hoffnungsträgerin auf einer Mauerwand. Ein Wandgemälde im Stil der La Passionara, der Revolutionärin aus dem Spanischen Bürgerkrieg. »I love immigrant America«, »Ich liebe das Amerika der Einwanderer« oder »Make America America Again«. In immer wieder neuen Kreationen schaffen Texter Buttons wie den, der sagt, »Wenn niemand weiß, was mit Trump los ist, weiß ich auch nicht, wie ich es erklären könnte.« Offener als jemals zuvor wird diskutiert, ob Sozialismus ein Ziel sein könnte oder eine Schande. Bernie Sanders ist die Person, die dafür steht, das Wort Sozialismus wieder mit einem, wie er sagt, anständigen Klang zu versehen. Diese Debatten führen zu Fragen der Besteuerung der Reichen, der Krankenversicherung und der überfälligen Strafrechtsreform. Oder zur Frage des Zugangs zu Bildung. Für Schüler mit afroamerikanischem oder Hispanic-Hintergrund wird er immer schwerer. Zum Beispiel ist das in der Stuyvesant High School in New York für nächstes Jahr so ausgegangen. 895 Schülerinnen und Schüler sind aufgenommen. 587 haben asiatischen Hintergrund, 194 sind weiß, 33 sind Latinos und 7 haben einen afroamerikanischen Hintergrund. Selbst in der Bronx ist das im Prinzip genauso, obwohl hier die Schwarzen und Afroamerikaner mit über 36% die größte Bevölkerungsgruppe sind. In Brooklyn das gleiche Bild. Von den 1825 Schülern, die in einer Elite-Highschool aufgenommen wurden, sind 95 Afroamerikaner. Die begüterten Eltern finanzieren schon lange vor der Eingangsprüfung den Privatunterricht, damit ihre Kinder den Test schaffen. Im Ergebnis bleiben die Schwarzen und Latino-Kinder vor der Tür stehen. Die Wahrnehmung der Native Americans aber verändert sich allmählich. Das Chicagoer Steppenwolf-Theater lässt vor Spielbeginn eine Mitteilung verlesen. Das Gebäude, die Institution überhaupt, sei auf einem Gebiet errichtet worden, das den Völkern der Three Fires gehörte. Deren Vertreibung liege 200 Jahre zurück. Dennoch müsse man sich der Tatsache bewusst sein, dass dieses Homeland weiterhin für Zusammenkünfte für mehr als ein Dutzend anderer Stämme diene und über 100.000 Stammesangehörige im Staat Illinois geblieben seien. Man will Respekt bezeugen und bedanke sich für das Gastrecht und teilt mit, dass man zu einer Personengruppe gehöre, die sich das Land widerrechtlich angeeignet habe. Und Trump? Manchmal habe ich den Eindruck, dass es eine Müdigkeit gibt, was Präsidentennachrichten betrifft.
Chicago im April 2019. Sie hörten den dritten und letzten Brief der Schriftstellerin und Essayistin Esther Dischereit aus den USA. Auch in unserem zweiten Beitrag bleiben wir in den USA und bewegen uns zur Westküste nach San Francisco. Dorthin hat es deutsche Auswanderer in den 90er Jahren verschlagen. Einen Mann aus Süddeutschland und eine Frau aus Thüringen. Auch sie machen sich Gedanken darüber, wie sich das Land unter Trump verändert hat. Vor allem aber haben sie sich mit deutscher Gastronomie etabliert. Und so sind auch die Staatssymbole der DDR, Hammer und Zirkel, nach Kalifornien gewandert. Ein Beitrag von Rebecca Hillauer.
San Francisco. Restaurant Suppenküche. Fabrizio Wiest, kurz Fabi, sitzt in seinem Büro am PC. In Jeans und T-Shirt. Auf dem Kopf ein Baseball-Cappy. Fabi war Grafiker in München. Vor 27 Jahren verließ er Deutschland in Richtung USA. Die Idee, in Kalifornien ein deutsches Wirtshaus zu eröffnen, sei damals nicht von ihm selbst gekommen, erzählt er, sondern von einem Nachbarn, der leidenschaftlicher Hobbykoch war.
Anfang der 90er Jahre sind wir denen hierher gekommen und es war nach dem alten Bush. Da war hier ein bisschen Depression oder Rezession, ja, und deswegen war es billig und deswegen konnten wir da einsteigen.
Fabrizio Wiest wuchs in Niederbayern auf. Sein Großvater betrieb dort eine kleine Brauerei. In der Suppenküche wollte er das gemütliche Ambiente aus seiner Kindheit in Bayern nach San Francisco bringen. Im Schankraum stehen echte Wirtshaustische.
In Amerika, da gehst du halt aus und da sitzt du am Vierertisch oder am Zweiertisch mit deiner Freundin oder mit deiner Familie. Und bei uns fing das halt gleich am Anfang an, dass dann sehr konservative Leute mit sehr unkonservativen Leuten dann plötzlich am Tisch saßen und die hatten dann am Ende doch Spaß miteinander. Ja.
Im Schankraum ist es voll geworden. Die Gäste rücken zusammen. Die meisten von ihnen haben irgendeine Verbindung zu Deutschland. Auch die Frau, die mit Mann und Tochter an einem Tisch sitzt.
We come here because we absolutely love German beer.
I love the pretzels.
Our daughter loves the pretzels. And my mom used to make Spätzle and my grandmother used to make Spätzle, so it's fun to eat the Spätzle here. So.
Ihre Großmutter sei Deutsche gewesen, erzählt sie. Sie kämen hier wegen des Biers und der Käsespätzle. Und ihre Tochter sagt, dass sie die Laugenbrezeln liebt. Ihr Mann, Amerikaner, wagt sich daran, die Speisekarte auf Deutsch vorzulesen.
Tag ist cracky. Sputen. Erskine Spoon. Mit
Worcestershire.
Suppenküche, da ist jetzt ja überall was los, ja? Diese ganze Straße hat sich ja entwickelt,
sagt Christiane Schmitz. Die gelernte Cocktailmixerin kam 1996, 3 Jahre nach Fabrizio Wiest, nach San Francisco und arbeitete in dessen Suppenküche, bis sie ihr eigenes Restaurant eröffnete, das Walzwerk. Käsespätzle und Sauerbraten stehen auch hier auf der Speisekarte, aber auch Soljanka und Thüringer Bratwurst. Gerichte aus der Heimat von Christiane Schmitz und Isabel Musik, mit der sie vor 20 Jahren das ostdeutsche Restaurant eröffneten.
Wir haben den Laden aufgemacht, 6 Wochen nur Lunch erstmal so zum Probieren. Es war natürlich nicht super voll und sobald wir für Dinner aufgemacht haben, ging's los. Wir waren in der Zeitung gleich danach und wie war die Überschrift? Food from behind the Iron Curtain.
Speisen von hinter dem eisernen Vorhang. DDR in Kalifornien. Ein Restaurant mit original ostdeutscher Einrichtung. In Vitrinen liegen Spielzeugtrabis neben DDR-Verdienstmedaillen. Erich, Honecker und Kosmonaut Sigmund Jähn lächeln auf Fotos von den Wänden.
Schöner unsere Städte. Mach mit.
Eine Tafel mitten im Restaurant. Mit Hammer und Zirkel und Ehrenkranz.
East German Restaurant in San Francisco.
Wirbt das Walzwerk Restaurant online. Sie verlassen den amerikanischen Sektor. Warnt an der Eingangstür ein Blechschild, original aus der DDR. Innen an der Wand hängt eine riesige Abbildung von Emblem der Thüringer Maxhütte, der das Restaurant seinen Namen verdankt. Fabrizio Wiest hat erlebt, wie die beiden ostdeutschen Frauen im Westen der USA ankamen.
Ja, die Christiane und die Isabel, die fanden es natürlich irre. Damals haben sie sich so ein Zimmer gemietet und waren dann halt nur vorm Fernsehen, um erstmal Englisch zu lernen, gescheit. Und dann haben sie sich verrückte Kleidung gekauft. Christiane hat dann auch hier in der Suppenküche angefangen, Bartender zu machen und haben sie halt dann später dann auch ihre eigene Sache gemacht.
10 Jahre lang betrieben die beiden Frauen danach erfolgreich ihr eigenes Restaurant, das mit Relikten und Insignien der untergegangenen DDR spielt. Dann stieg Isabel Müssig aus. Sie arbeitet inzwischen in San Francisco als Ingenieurin, erzählt Christiane Schmitz, die das Walzwerk allein weiterführt.
Dann bin ich schwanger geworden, dann war ich erstmal kurz weg und dann habe ich einen zweiten Laden aufgemacht. Die ersten Absprachen, die Mietergespräche habe ich mit meinem Baby auf dem Arm geführt. Und der Schmitz habe ich aber jetzt zugemacht, weil ich eine super hohe Mieterhöhung bekommen habe und das geht dann einfach nicht.
Die Lebenshaltungskosten klettern in San Francisco in schwindelerregende Höhen. Vor allem wegen des nahen Silicon Valley, wo viel Geld verdient wird. Als der West, genauer süddeutsche Fabrizio Wiest und die ostdeutsche Christiane Schmitz in die USA übersiedelten, herrschten andere politische Verhältnisse. Mit Bush Senior und Bill Clinton als Präsidenten. Hat die Wahl von Trump ihr Leben in Kalifornien verändert?
Im Grunde genommen sehe ich es gar nicht so negativ, sondern nach dem langweiligen immer Ja sagen in der Zeit von Obama ist es jetzt dadurch, dass wir jetzt so jemanden haben, der so radikal in einer seiner Weise ist, ja, weckt es natürlich auch viele Leute auf, die dann sagen, hey, das wollen wir jetzt nicht unbedingt oder das gefällt uns jetzt nicht so gut.
8 Jahre mit Obama oder davor Bush oder Clinton oder jetzt Trump. Ich habe für mich persönlich weder Nachteile noch Vorteile. Ich muss so viele Steuern bezahlen und im Endeffekt bleibt nichts übrig und ich bin nur am Arbeiten. Ja? Und da war es eigentlich egal, welcher Präsident dran war.
Christiane Schmitz ist seit 5 Jahren alleinerziehend. Fabrizio Wiest ist verheiratet und hat 3 Kinder. Auch der Mitbegründer seines Restaurants ist schon vor langer Zeit ausgestiegen. Mit seinem jetzigen Geschäftspartner hat er nahe der Suppenküche einen Biergarten eröffnet und ein 2. Restaurant mit Blick auf die Golden Gate Bridge.
Ich hatte schon Heimweh, aber ich war immer dermaßen beschäftigt hier und dermaßen in dem Leben in der Stadt involviert, dadurch, dass ich hier jeden Tag wie in meinem eigenen Wohnzimmer hier stand und 1000 Leute kamen, dass mir das unheimlich Spaß gemacht hat, natürlich. Ja.
Nach Deutschland zurückzukehren? Für Fabrizio Wiest ist das kein Thema. Für Christiane Schmitz dagegen schon.
Ich denke natürlich drüber nach, weil ich weiß, dass ich in Kalifornien nicht in Rente kann. Das ist ja ganz wenig. Das wird nicht mal für die Miete reichen wahrscheinlich.
In 2 Jahren, wenn ihre Tochter mit der Mittelschule fertig ist, will Christiane Schmitz mit ihr nach Berlin ziehen, wo sie zuletzt vor ihrem Umzug in die USA gelebt hat. Zunächst wird das eine Rückkehr auf Probe sein. Für das Walzwerk will sie einen Geschäftsführer anstellen.
Ich lebe hier seit 22 Jahren und ich liebe Kalifornien und ich liebe auch San Francisco. Das wird immer mein Home sein, egal wie sich's verändert.
Doch nicht nur materielle Gründe spielen für Christiane Schmitz eine Rolle. Mit den Jahren, meint sie, sei ihre Sehnsucht nach ihrer alten Heimat, Deutschland, größer geworden.
Und jetzt habe ich aber 2 zu Hause. Es ist okay.
Deutsche Auswanderergeschichten in den USA. Sie hörten einen Beitrag von Rebecca Hillauer.